ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann.
Ich bin trotzdem heute der, der sagt alle gleich, vor Gott und vor mir.
Es ist so schwierig heutzutage geworden, Leute zu finden, die eine andere Meinung haben, die trotzdem vernünftig mit dir reden können.
Weil das auch etwas, vor allem für uns, ist etwas ist, was wir vielleicht auch psychisch vielleicht nicht nachvollziehen können. Wie wirklich.
Weil wir es aber auch anders erlebt haben.
Genau.
Wir haben halt eine Zeit mitbekommen, als es halt nicht so war. Und das war einfach geiler in der Hinsicht. Also bevor dieser ganzen Empörungskultur. Der Unterschied zu heute ist halt, selbst schlechte Sänger, die sind, klingen dann nicht schlecht, sondern die werden dann so aufgewertet, dass die Leute denken, das ist so, wie die klingen. Das ist vielleicht ein Problem. Und es gibt heutzutage auch gerade im Rockbereich, und vielleicht ist es sogar was, was dem Rockbereich einfach fehlt, Charaktere.
Ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des JWR-Podcasts. Wir haben heute das Vergnügen, mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen. Er ist ein langjähriger Freund der Show, Musiklehrer und Inhaber der JRK Music School in Duisburg, der selbsternannte Guru von Blossom Cult.
Ja.
Und seit 2023 solo als JRK unterwegs, hat im Juli diesen Jahres den Song von Chris Isaak genommen, Wicked Games, als Coverversion veröffentlicht. Herzlich willkommen, Janosch.
Hey, danke, dass ich da sein darf. Freut mich.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Warum?
Ganz klar. Oh Gott, jetzt bin ich aber sehr unvorbereitet. Beatles oder Stones? Ja, auf jeden Fall Beatles, weil ich Rolling Stones überschätzt finde. Und Rolling Stones mich ein bisschen langweilen. Jetzt mache ich mir wahrscheinlich schon einen Hater hier. Aber ja, ich finde Rolling Stones nicht so interessant. Und Beatles haben super innovative Sachen gemacht. Und Sgt. Pepper und Abbey Road sind auf jeden Fall eine meiner All-Time-Favorite-Alben.
Ich bin eher Freund der Beatles, wo es um diese ganzen abgespaceden Sachen geht.
Ja, ist ja, Sgt. Pepper ist ja sehr abgespaced,
genau,
ne?
Genau.
Also, sehr psychedelic irgendwie.
Wir sprechen heute so ein bisschen über, sagen wir mal, den Einfluss der Musik in den letzten Jahrzehnten, was Musik grundsätzlich bedeutet, in welche Richtung sich das vor allem auch entwickeln kann. Und wir haben vor allem auch Zeit mitgenommen. Das heißt, wir können auch Genre für Genre auseinanderklamüsern.
Oh, okay.
Denn ich glaube, die Rockfreunde hier würden die heutige Musikzeit vielleicht auch anders sehen als die Popfreunde, die heute Musik produzieren. Aber eins mal vorweg. Wenn deine Musik ein Tier wäre, welches Tier wäre es?
Oh, ey, krasse Fragen. Okay, wenn meine Musik ein Tier wäre. Naja gut, also die Musik von meinem Solo-Projekt, die gibt es ja öffentlich noch nicht. Das heißt, darauf kann ich jetzt gar nicht so richtig eingehen, weil die tatsächlich ein bisschen anders ist, als das, was ich sonst immer gemacht habe. Also ich habe ja nur, wie hast du ja schon gesagt, Wicked Game habe ich veröffentlicht. Und das ist ja ein Cover, auch wenn es meine Version ist. Aber wenn ich das jetzt so auf meine weitere musikalische Laufbahn beziehe, würde ich irgendwas Exotisches nehmen oder was Ausgestorbenes oder ein kann ich auch ein Fabelwesen nehmen?
Was du möchtest, wenn es jetzt das bunte Einhorn ist, dann
ein
ist
Greif. Okay. Ich nehme ein Greif, ja. Gibt ja keine richtige Antwort.
Wenn du durch die Zeit reisen könntest zu einer bestimmten Zeit und du würdest ein bestimmtes Konzert besuchen wollen, welches Konzert wäre das?
Das weiß ich tatsächlich direkt, weil ich mit meinem Bruder so eine ganz, wir teilen so eine ganz weirde Obsession für das Woodstock Festival von 1999. Mhm. Nicht das Hippie Woodstock, sondern das Woodstock, wo alles abgefackelt ist am Ende. Ich weiß nicht, ob dir die Geschichte was sagt. Mhm. Da gab es so Riots da hat Kid Rock gespielt. Und es ist tatsächlich ein super geiles Konzert. Also es gibt einen YouTube-Mitschnitt und man muss jetzt Kid Rock nicht mögen. Also ich finde es cool in dieser Zeit, als er da Musik gemacht hat. Aber das symbolisiert für mich sehr viel, was ich geil finde. Also die 90er, ich mag die 90er sehr gerne, weil das alles noch ein bisschen heile Welt war und irgendwie unpolitisch. Und da waren die Leute ohne Smartphones im Publikum, was sowieso natürlich bei alten Konzerten immer geil ist. Es ist eine Ultra-Stimmung. Es ist noch, bevor alles komplett abgefuckt war bei dem, darf ich hier fluchen? Ich mach's
sicher,
einfach.
Sicher.
Also bevor alles komplett abgefuckt war bei dem Konzert oder bei dem Festival, das heißt, da kam alles zusammen. Bomben-Performance, es ist super geil. Also das solltest du dir wirklich angucken. Mhm. Es gibt komplett auf YouTube Mega-Konzert. Da wäre ich gerne gewesen, aber nicht als normaler Festivalbesucher, weil da hättest du halt sterben können oder so, aber irgendwo, weiß ich nicht, am Bühnenrand oder so hätte ich mir das gerne angeguckt, ja.
Ich glaube, Blues Traveler war 1996 auf dem Woodstock Festival.
Das kann sein, genau. Es gab das berühmte Woodstock Festival in den, wann war das?
69? Ende der 60er,
69, genau. Dann gab es diese Grunge-Version, wo auch Alice in Chains oder so da war, Pearl Jam, und da waren, glaube ich, auch Blues Traveler. Und dann gab es 5 Jahre später nochmal die Version, die letzte dann, weil danach konnten sich dafür wohl keine Mehrheiten mehr finden.
Welche musikalische Superkraft hättest du gerne?
Ja, ich weiß auch da, witzig, dass ich zu diesen ganzen weirden Fragen da keine Antworten habe. Also anscheinend bin ich auch nicht ganz normal. Aber tatsächlich, ich bin ja Sänger unter anderem, und in den Bands, in denen ich bis jetzt immer war, war ich auch immer so, mein Hauptjob war Frontmann und Sänger. Mhm. Und was es mich immer extrem gestört hat als Sänger, ich finde, du hast den schwersten Job in der Band, weil
vor allem, wenn man das Gear tragen muss dann zum Gig. Also das sind, die Sänger haben denkst, auch am meisten doch gar nicht mehr.
Nein, aber das vielleicht nicht, aber naja, erstmal spiele ich auch immer noch Gitarre dabei, oder teilweise habe ich ja sogar Keyboard noch on the side auch auf der Bühne gespielt. Das heißt, es war super viel zu tragen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das so schwierig finde, weil du als Sänger, als einziger in der Band, ist dein Instrument quasi dein Körper. Ne? Klar, als Drummer hast du auch einen sehr physischen Job irgendwie, aber als Sänger ist halt, wenn wir irgendwie auf Tour waren oder so, meine Stimme sehr anfällig und ich habe auch einen sehr leichten Schlaf, es kommen viele Scheiße zusammen. Und dadurch war ich immer so ein bisschen in Panik, wenn ich irgendwie nicht richtig schlafen kann oder so, dass am nächsten Tag, beim nächsten Gig dann die Stimme struggelt. Und ich habe immer sehr schwierige Sachen gesungen, also sehr hoch, sehr tief. Und wenn deine Stimme kaputt ist, kannst du es halt nicht mehr machen. Das heißt, meine Superkraft wäre auf jeden Fall eine Iron Voice sozusagen, dass ich komplett immer auf meinem Peak bin und nicht mehr anschlagbar bin. Ist jetzt nicht so eine coole Superkraft, aber für mich wäre es mega. Ja.
Wieso machst du dann keine Country-Musik? Also das ist doch was, da musst du deine Stimme nicht so fordern. Du kannst das schreiben, worüber du schreiben möchtest. Da kann man die traurigsten Sachen drüber schreiben. Trotzdem hast du eine Happy-Melodie. Warum ist es nicht Country?
Ich mag Country tatsächlich auch gerne. Ich mag irgendwie alles. Also es gibt wenig Sachen, die ich jetzt gar nicht mag. Und ich habe auch viele Einflüsse. Und mit meinem neuen Kram jetzt mit JRK wird jetzt nicht Country, aber es geht schon sehr weg von diesem Progressive-Zeug, was ich früher mehr gemacht habe, wo wirklich diese kompletten crazy Sachen mit der Stimme passiert sind. Es ist immer noch nicht einfach, weil ich immer noch finde, dass ein Sänger, wenn der nicht eine Range abdeckt, also nicht auch wirklich mal sehr hoch oder mal sehr tief oder mal verschiedene Stilistiken in die Stimme einbaut, dann wird es halt todeslangweilig, für mich zumindest. Und deswegen versuche ich das immer noch zu machen. Aber es sind jetzt auch einige Songs dabei, wo ich ein bisschen mehr in meiner Tessitur singe, wie man so schön sagt. Das ist dann wo die Stimme quasi scheint, sozusagen. Ja, keine Ahnung, wie das wird. Ich weiß auch nicht mit meinem neuen Kram, wann und ob ich auftreten werde und dann auch Live-Gigs spielen werde. Habe ich zwar auch vor, aber jetzt erstmal nicht. Und dann wird sich danach erst entscheiden, wie schwer das dann ist mit den Vocals.
Ist erstmal nicht dann ein Thema der Bequemlichkeit, oder woran hapert es, dass diese Antwort vielleicht noch nicht so ganz feststeht, ob man rausgehen möchte?
Ich will auf jeden Fall, aber es ist halt ein Solo-Projekt, das erste Mal jetzt, und ohne eine Band live zu spielen ist halt schwierig. Das heißt, wenn ich live spiele, wären es auf jeden Fall eher, also ich kann ja jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, dass ich im nächsten Jahr ganz grob angedacht habe, vielleicht 1-2 Konzerte zu spielen, weil meine Band gibt es auch immer noch, Blossenkalt, und ich weiß nicht, wie es bei uns nächstes Jahr aussieht, wie viel wir spielen werden. Naja, und ich habe noch meine Musikschule, also viele Sachen und wenig Zeit, und das auf die Beine zu stellen ist halt super schwierig, und als Solo-Projekt musst du dann wirklich, okay, du musst dir erstmal Leute zusammensuchen für diesen einen oder für diese 2 Gigs. Deswegen kann ich einfach noch nicht genau sagen, aber mein Plan ist auf jeden Fall auch wieder damit live zu spielen, aber dann wirklich vielleicht 1-2 Konzerte, die man richtig pusht, wo man dann richtig, richtig was auffährt, irgendwie eine Lightshow und eine gute Lightshow und eine gute Venue weit im Voraus Promotion macht und so. Also, dass man nicht so wie früher bin ich durch die Weltgeschichte getingelt, habe alles gespielt, was ging. Aber dass ich das vielleicht ein bisschen nicht mehr mache und stattdessen wirklich qualitativ gucke. So, deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wohin die Reise geht.
Wenn du die Möglichkeit hättest, lebendig oder tot, und dann hören die komischen Fragen auf.
Aber irgendwie ist es auch ganz lustig. Also ich muss sagen, jetzt bin ich gespannt.
Lebendig oder tot?
Ja.
Mit wem würdest du gerne ein Duett singen? Du kannst mir auch deinen Mount Rushmore geben, die Top 4.
Okay, das ist besser. Also einen muss ich auf jeden Fall reinnehmen, den kennt aber niemand von meiner. Höre ich nicht mehr so viel, weil ich weniger Metal höre und weniger Progressive-Zeugs höre, sondern sehr viel einfacher geworden bin in meinem Musikgeschmack. Aber es gibt eine Band, die heißt Pain Observation aus Schweden. Und da der Sänger, der war immer mein großes Idol, als selber als Sänger, mein großes Vorbild. Mit dem würde ich sehr gerne natürlich immer noch ein Duett singen. Boah, dann könnte ich mir super viel vorstellen. Ich würde gerne, der ist zwar kein guter Sänger, aber mit dem Olli Sykes von Bring Me The Horizon würde ich gerne was machen. Aber einfach nur, weil der auch ziemlich geil produziert. Das fände ich interessant, die beiden Stimmen zusammen zu hören. Habe ich momentan einen Sänger, den ich sehr gerne höre, Talk. Kennst du den? Jetzt bin ich nur bei so moderneren Sachen, ne? Und wenn ich jetzt zurückgucke, ja, okay, dann gibt es natürlich die Klassiker, ne? Irgendeine von diesen Klassiker-Bands, so, weiß ich nicht, vielleicht mit Boston würde ich gerne was machen, weil meine neuen Songs mich teilweise ein bisschen an Boston erinnern, von der Attitüde. Ja, das ist meine Antwort. Ja.
Was hältst du eigentlich davon, wenn Sänger, die augenscheinlich nicht singen können, dass die trotzdem gepusht werden? Also es gibt ja so berühmte Fälle, wo man ja weiß, dass da wirklich live auch nicht viel hintersteckt und dass die Stimmen...
Sag doch mal ein Beispiel.
Traurig. Adam Levine von Maroon 5.
Der kann nicht singen?
Es ist bekannt dafür, dass es im Studio sehr hart bearbeitet ist und dass die Stimme auch live, aber dass die Stimme live trotzdem sehr häufig auch wegbricht. Ich meine, ich bin ja in dem gleichen Boot. Also überall, wo steht Top 10 schlechteste Sänger, da könntest du mich auch mit reinpacken, wenn ich berühmt wäre. Aber leider, leider scheitert es daran, dass ich nicht berühmt bin. Aber was hältst du davon? Dieses Pushen von Sachen, wo man weiß, dass es so eher Milli Vanilli ist. Um das mal so zu verpacken.
Naja, es ist... schwer zu sagen. Also da kann es ja in zwei verschiedene Richtungen dran gehen. Mein ehemaliger Vocal-Coach oder mit dem ich jetzt gerade nicht mehr zusammenarbeite, der Zach, der ist immer so ein Pedant. Also der guckt immer genau, kann der Mann was oder kann er nichts? Und wenn er nichts kann, ist es für den Müll. So. Mhm. Und so bin ich halt nicht drauf. Also ich finde, ich habe ja gerade auch Olli Sykes von Bring Me The Horizon genommen und jetzt, wenn man ehrlich ist, ist das kein guter Sänger. Kann man mir noch was erzählen, der ist technisch nicht gut und der wird auch krass nachbearbeitet und auch live wird krass nachbearbeitet. Aber trotzdem sind es halt irgendwie geile Songs und die Stimme passt irgendwie da rein und es ist halt auch eine gute Produktion. Es ist halt irgendwie gut eingepflegt. Das Einzige, was mich halt stört, ist, wenn die Leute das nicht raffen. Das frustriert mich. Wenn die Leute denken, okay, das ist ein guter Sänger, aber die verstehen einfach nicht, dass das ultra nachbearbeitet ist. Ich mache denen auch keinen Vorwurf, weil wenn du dich selber nicht mit Produktionstechniken auskennst, hörst du das nicht so raus. Mhm. Und heutzutage werden die Leute auch ein bisschen missgeleitet, weil alles nachgetuned ist und viele Leute denken, so singt der Mensch. Aber so singt der Mensch nicht. Perfekteste Sänger hat nicht so eine gerade Linie von Intonation. Mhm. So, und das ist der Aspekt, der mich stört. Ich sage nicht, dass ein schlechter Sänger nicht stattfinden soll. Wenn die Songs geil sind, wenn irgendwas anderes daran geil ist, ist es halt geil. Aber diese Attitüde, die dahinter steht, die stört mich ein bisschen. Hm. Ja.
Ich meine, noch ein anderes Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, vielleicht auch aus der alten Zeit, ist Bob Dylan. Und für mich hört es ganz auf, wenn er seine Mundharmonika einsetzt. Da muss ich leider den Song beenden oder die Platte ausmachen. Das ist leider so, weil das wehtut. Aber es ist genau richtig, dass du das so sagst, weil das ist die richtige Meinung. Am Ende geht es ja nicht darum, was ist gut und was ist schlecht. Und es geht darum, was für ein Gefühl wird vermittelt und trifft dieses Gefühl auf Leute, die dieses Gefühl halt teilen und das dann als Fans begleiten, feiern sozusagen. Ja. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob die Gitarre in Tune ist oder ob der Sänger gut singen kann.
Das ist aber genau der Unterschied, weil du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt aus einer Zeit, wo man nicht so nachbearbeiten konnte digital. Mhm. So, das heißt, du hast mit Bob Dylan oder meiner Meinung nach, okay, jetzt mache ich mir noch mehr Hater, auch ganz objektiv, auch wenn ich ihn total gerne höre, ich mache direkt ganz viele Prämissen auf, der Ian Gillan von Deep Purple ist halt heutzutage klappt gar nichts mehr, weil der halt früher seine Stimme schon komplett zerschossen hat, aber der hat früher auch technisch nicht gut gesungen. Es klang halt irgendwie geil, aber du hast halt gemerkt, der ist technisch einfach nicht gut, macht sich gerade die Stimme kaputt. Bob Dylan, andere Leute, die früher einfach objektiv auch nicht gut klangen oder weiß nicht, Alice Cooper ist auch kein guter Sänger. So, aber früher war das so, das konnte nicht beschönigt werden. Die haben trotz ihrer Defizite, haben die es geschafft und die Leute haben was daran finden können und so. Und der Unterschied zu heute ist halt, selbst schlechte Sänger, die klingen dann nicht schlecht, sondern die werden dann so aufgewertet, dass die Leute denken, das ist so, wie die klingen. Und das ist vielleicht ein Problem, weil dadurch verzerren wir irgendwie die Realität. Weißt du, und das weiß ich nicht, ob das kann man natürlich wieder problematischer sehen, weil das ist halt nicht echt so und das muss man halt schon sagen. ganz schwierige Geschichte, so. Keine Ahnung.
Ich denke, früher war das allerdings auch so, dass jeder dieser Sänger oder Artists, ich würde es mehr als Artists vielleicht bezeichnen in dem Fall, die du gerade genannt hast, die hatten aber auch alle eine Attitüde. Das heißt, die hatten nicht nur die Musik oder die in Anführungszeichen vielleicht schlechtere Stimme, sondern da war ein Gesamtpaket dahinter, dass da auch ein Charakter hintergesteckt hat. Manchmal sogar auch eine Rolle, die dahinter gesteckt hat, die gar nicht das wahre Ich dann zum Teil angeblich auch gewesen ist.
Ja, passiert ja auch ganz viel über die Texte, über die Band an sich und über dieses Gesamtpaket und weiß ich nicht, Artworks, whatever, die Live-Show, ne, da gibt es so viele Sachen, die dazu noch zählen. Ne. Es wird halt dann schwierig, wenn es nicht mehr real ist einfach. Wie gesagt, selbst da habe ich, glaube ich, eine hohe Schmerzgrenze. Das kann man problematischer sehen, auf jeden Fall.
Ich denke, auch ein Beispielfall, vor allem für mich als langjähriger Rush-Fan, das kann ich ja jetzt auch sagen, mittlerweile nach 2 Jahren intensiven Rush-Hörens, Geddy Lee, fantastischer Bassist, hat aber keine Stimme, wo du sagen würdest, die ist wirklich gut. Also, aber auch Vocal Coaches haben auf die Stimme reagiert und haben gesagt, technisch ist eigentlich alles oder nahezu alles einwandfrei. Aber manchmal ist es ja auch die Nuance der Stimme.
Sehr spezielle Stimme bei ihm,
die einen dann auch abfacken kann. Und wir haben privat häufig auch drüber gesprochen, so, was sind denn so Distinguished Voices sozusagen auf Deutschland halt? Was sind
die herausstechende,
Stimmen? Haben wir hier privat schon des Öfteren drüber gesprochen. Und das, wo wir immer zur Einsicht gekommen sind, ist, in den meisten Fällen sind es auf jeden Fall immer Männerstimmen. Frauenstimmen sind sehr häufig austauschbar. Ich mache mich heute auch sehr beliebt. Aber,
es ist nicht immer so. Das ist nicht immer so. Guck dir Nina Hagen an oder so. Ne? Aber,
das sind spezielle Fälle.
Genau, aber meistens hast du recht.
Ich tune heutzutage dann die Top 20 der Country-Songs ein, die jetzt gerade modern sind, die poplastig sind. Ja. Und du hörst die Frauen und das ist alles so glatt gebügelt, dass du die Frauen nicht miteinander vergleichen kannst. Und deswegen haben wir halt auch hier, und ich habe das ja mit einer Frau besprochen, ne? Ich habe das ja nicht am Stammtisch. Also ich habe es ja nicht am Stammtisch besprochen und dann gesagt, so hier, der Jürgen und ich.
Die Frauen, oh, die können nichts.
Genau, nee, so haben wir es nicht gemacht, aber wir sind halt auf die grundlegende Idee gekommen, dass die extravaganten Stimmen halt größtenteils eben halt von Männern kommen.
Ist tatsächlich so, ja. Habe ich mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, aber hast recht.
Und es ist interessant, ne? Ja. Es gibt natürlich manche Frauen, wo du natürlich sofort weißt, wer es ist, aber dann ist es meistens abhängig von dem Song. Also nicht von der Stimme, sondern von dem Song, ob du den Song schon mal vorher gehört hast. Und dann bekommt man ein Gefühl dafür. Ich hatte zum Beispiel um die Ära 2008, 2009 rum, hatte ich manchmal das Gefühl mit dieser Aufkommen des R&Bs, damals auch in der Musik, dass Frauen sehr, sehr viel Bass in die Stimme gelegt haben, sehr, sehr Distortion-lastig sozusagen gesungen haben. Und ich hatte immer den Eindruck, dass genau um diese Ära vor 10, 11 Jahren, dass die Frauen zum Teil versucht haben, diese Kräftigkeit der Stimme eines Mannes sehr zu nachzumachen, imitieren. Und das habe ich sehr häufig dann in diesen klassischen R&B-Songs, auch im Style von Rihanna, dann beispielsweise um die Umbrella-Zeit zum Beispiel, sehr stark halt auch im Gefühl gehabt, so hey, die Frauen versuchen hier jetzt was Spezielles zu probieren. Und das ist mir zum Beispiel im Kopf geblieben, Musik von vor 10 Jahren. Könnte aber auch sein, dass ich der Einzige bin, der so denkt.
Ja, es ist ein interessanter Aspekt. Also da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich würde dir vielleicht recht geben, ja. Es kommt auch drauf an, in welchem Genre du unterwegs bist. Du hast jetzt R&B genannt und gerade beim R&B ist ja sehr viel, die benutzen ja auch sehr viel diese Melismen, also dass die auf einem Vokal ganz schnelle Melodielinien da reinhauen oder sehr viel mit Adlibs arbeiten, dass dann irgendwie so reingestreut wird, so improvisiert drüber. Und das ist ja schon wieder irgendwie so ein spezieller Stil, den verbinde ich vor allem auch mit Frauen, das machen auch Männer. Aber das ist mehr wirklich so ein weiblicher Stil. Es gibt halt auch Frauen, die mehr formen. Also wie bei Umbrella ist ja auch sehr, sehr spielerisch mit der Stimme irgendwie umgegangen. Ne?
Ich denke, und da vielleicht denken es Leute, ich denke schlecht über Frauen in der Musik. Aber ich bin der Ansicht, und das habe ich immer gesagt, Liebessongs dürfen nicht von Männern gesungen werden. Nur von Frauen. Ich hasse es.
Oh.
Und ich bin Freund von manchen Balladen, die auch Männer singen. Und ich bin großer Fan von Elton John. Dann ist das ja so, das soll alles verboten werden, aber Elton John darf das. Ne? Das ist diese Aber-Stimmung. Aber das habe ich wirklich im Gefühl, weil ich habe häufig so, Frauen haben einfach eine schönere, melodischere Stimme. Ja, so komplett erstmal unabhängig vom Genre. Das ist einfach etwas Schöneres, einer Frau zuzuhören, wie sie singt. Und dann höre ich dann manchmal klassische Rockmusik, wenn dann Männer auch Balladen singen und wenn du kurz vorher dann eine Frau gehört hast, die es wirklich kann, dann komme ich halt immer zur Einsicht, dass es eigentlich ein Gesetz sein muss. Es ist verboten, als Mann Balladen zu singen.
Ja, es gibt tatsächlich auf meinem Album, was ich jetzt gerade produziere für mein Soloprojekt, gibt es 2, 3 liebesinspirierte Songs. Sind nicht unbedingt Balladen, aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Ob ich dann einen Pass kriege? Da muss ja aber ehrlich sein, also ja, ich bin mal gespannt.
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich fällt es durch. Aber es ist wirklich interessant, weil ich sehe das nicht nur als fertiges Stück, sondern ich lese dann auch die Lyrics. Also es gibt ja Songs, da liest du ja auch bewusst die Lyrics, weil du besser verstehen möchtest, worum es da geht. Und ich pauschalisiere das jetzt gerne nochmal, ne? Aber wenn ich dann einen romantischen Song dann höre von einem Mann und dann lese ich die Lyrics, you hurt my feelings, I'm so alone. Und dann denke ich mir, jetzt mal ehrlich, grow up. Aber ich schreibe ja auch Liebessongs. Das ist ja nicht so, dass wir alle wie Neil Peart von Rush sind, uns hinsetzen, in den Himmel schauen und dann eine Oper schreiben, die 20 Minuten lang ist, wo wir über irgendwas schreiben, was noch nie einer gehört hat, sondern auch unser eins, du und ich, wir sitzen in unserem kleinen Kämmerlein und denken, you loved me and you left me. Aber wie können wir das jetzt besser verpacken und schöner machen?
Ja, also ist tatsächlich so, es hat ja beides so seine Berechtigung oder seinen Reiz. Also tatsächlich ist es so, dass im Blossom Cult in meiner jetzigen Band, wir da immer sehr, oder ich habe ja auch eigentlich die Texte geschrieben, da ging es sehr viel um Weltschmerz und sehr philosophisch und gesellschaftliche Betrachtung und um Politik auch im weitesten Sinne und wie man sich so zwischen allen Türen, zwischen links und rechts verloren fühlt und so. Also da ging es sehr tief und sowas. Während ich jetzt aber mit meinem neuen Kram bewusst davon Bruch mache und da ist es tatsächlich, deswegen kommen jetzt auch teilweise so Liebessongs bei raus, also jetzt nicht unbedingt wirklich so kitschige Liebesballaden oder so, aber es ist halt, wo ich jetzt so ein bisschen mehr in mich mal selber reingeguckt habe und mal selber einfach so from the heart Texte geschrieben habe und da kommt, also weil Liebe ist einfach nur mal so ein wichtiges Thema, so ein menschliches Ding irgendwie, was dann früher oder später kommt das dann mal irgendwie in die Songs rein. Da also mein Album, auch noch ein Spoiler, habe ich auch noch nicht gesagt, aber das Album wird Change heißen. Also da geht es dann wirklich nur darum, also irgendwie, weil jeder Song irgendwie darum geht, wie ich mich gerade verändere und wie ich gerade so eine persönliche Veränderung irgendwie prozesse und sowas. Und das, finde ich, ist ja nochmal ein anderer Reiz, als wirklich wie Rush irgendwie in den Himmel zu gucken und dann irgendwie anhand des Himmels eine Oper zu schreiben. Mhm. Das hat aber beides einen Reiz, also ja. Na, also geh beides, sag ich mal.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also du sagst ja auch, im Off haben wir uns darüber unterhalten. Wir haben, glaube ich, eine Stunde schon miteinander locker miteinander gesprochen. Aber das waren alles Sachen, die hätten wir sowieso nicht aufnehmen können. Weil da hätte der eine oder andere gesagt, so, oh, das möchte ich aber nicht, dass du so über mich sprichst oder so. Ne? Aber das ist der Lauf der Dinge. Erzähl doch mal, wie kommt es denn eigentlich zu so einer Wandlung, wenn du jahrelang sehr progressive Musik gemacht hast, sehr schwierige, sehr mathematische Musik vielleicht zum Teil auch, wenn man das so sehen kann. Wie kommt es dann zur Wandlung, dass man sagt, man macht jetzt ruhigere?
Ruhigere, ja doch, es ist auch ein bisschen ruhiger, aber es ist nicht unbedingt nur ruhiger, es ist mehr simpler geworden, hoffentlich im besten Sinne des Wortes. Es ist jetzt nicht platte Musik geworden, aber es sind kürzere Songs, die mehr auf den Punkt kommen, die ein bisschen catchier sind, die ein bisschen rockiger wirklich sind und weg von Metal und vielleicht ein bisschen hymnischer und auch moderner. Das habe ich mir tatsächlich nicht vorher so vorgenommen, sondern es ist halt so, dass sowas ja immer mit einer persönlichen Entwicklung zusammengeht. Und das war halt so, dass ich einfach eine Phase hatte, wo es mit der Band nicht so gut lief und wo ich mir dann eine Auszeit genommen habe, auch von Social Media und so. Und in dieser Zeit sehr viel in mich gekehrt bin und persönlich bei mir sehr viel passiert ist, auch sehr viel Gutes passiert ist. Ich hatte eine neue Beziehung, aber eine Fernbeziehung, deswegen war ich viel unterwegs und habe das erste Mal, und davor war the Corona Years, ne? Also da war wirklich für, weiß ich nicht, wann fing es an, 2021, da war Politik und Gesellschaft und so nah an einem dran. Also ich war früher, davor schon immer ein relativ politischer Mensch, habe mich viel interessiert und Meinungen gebildet, sage ich mal, aber in der Zeit ist es ja wirklich vor die Haustür gekommen. Du konntest dich da vorher nicht mehr verschließen. Und ich habe einfach gemerkt, ich war so ermüdet und ich habe es auch satt, mit Leuten zu diskutieren, und weil alle schreien sich sowieso nur noch gegenseitig an und werfen mit irgendwelchen Griffen um sich, dass ich das einfach aus Selbstschutz habe ich gemerkt, dass ich mir immer weniger Nachrichten angucke, obwohl ich das ständig gemacht habe früher, immer weniger weiß ich nicht, Podcasts, politische Videos, alles immer mehr reduziert habe und mich immer mehr auf mich selber konzentriert habe in dieser Phase dann da, als ich auch Social, wie heißt es, Digital Detox da gemacht habe. Und dann kommen die Songs automatisch, wandeln sich dann irgendwie auch um. Mit meiner persönlichen Wandlung gehen dann die Songs einher. Ja, so irgendwie.
Es ist also vollkommen biologisch, wenn man das vielleicht mal so ausdrücken
möchte. Ja, genau. So natürlich ist es einfach, passiert das dann so. Und jetzt ist es halt auch, ich kann dieses ganze Verkopfte nicht mehr. Ich kann dieses, also vielleicht ist es auch eine Phase, wer weiß, aber auch was Musik angeht, ich mag es einfach momentan lieber, wenn es einfach, wenn du einfach merkst, es muss nicht fünfmal um die Ecke nochmal gedacht sein und so, sondern es kann auch einfach mal einfach rauskommen, so, keine Ahnung. Fand ich auch früher so, und das ist auch aus mir rausgekommen, aber wenn die Person sich wandelt, dann wandelt sich halt auch die Musik. Ne?
Was glaubst du, wie es dann ist, wenn es released ist, was die Leute darüber vielleicht sagen würden, ohne das jetzt mal so zu bewerten, weil es ja was anderes ist, was sie von dir vielleicht auch nicht kennen?
Ja, es ist wirklich eine gute Frage.
Only at JWR Podcast.
Ja, ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viele Leute vergraule, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt wieder bei Null starte. Das ist, kommt ja auch nochmal dazu. Es geht ja erstmal darum, überhaupt wieder ein Publikum aufzubauen. Es gibt ein paar Leute, die folgen mir persönlich als Musiker aus dieser ganzen Zeit, aber als Einzelmusiker habe ich ja nie irgendwie mir was aufgebaut. Das war ja immer mit Bands und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich versuche, als Einzelperson was aufzubauen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was mein Publikum sein wird. Ich hoffe erstmal, dass ich überhaupt ein Publikum aufbauen kann. Ich starte jetzt neu. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich irgendwo jetzt zu Gast bin mit diesem Solo-Projekt. Und es fängt gerade an. Ich habe eine Single released und die ist ein Cover. Ne? Also es ist halt, geht jetzt gerade wirklich erst los. Deswegen weiß ich noch gar nicht, wo dahin die Reise hingeht. Und ich hoffe, dass ich auch ein bisschen neues Publikum erschließen kann, was vielleicht auch mehr in dieses Mindset reinpasst. Also ich denke nicht, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel Blossomkalt mögen, ja, musikalisch gibt es natürlich irgendwo eine rote Linie, aber die vielleicht Blossomkalt wegen dieses philosophischen Anspruchs dahinter lieben oder so, das ist dann vielleicht nichts für die. Also da geht es wirklich mehr um Themen des Lebens, sage ich mal. Ne? Also es ist ein bisschen was anderes einfach.
Wir haben ja gerade gesagt, dass wenn man darf das Alter ja ruhig auch äußern, also wenn man zumindest die 30er-Marke überschritten hat, dann, du hast es selber gesagt vorhin, dann ist das ein Zeitpunkt, wo man eigentlich dann auch nur noch das macht, was man definitiv kann. Nicht mehr das macht, was man nicht kann, sich darauf bezieht oder darauf beruht von dem, was die Skills letztendlich sind und das dann auch wirklich dann macht, wie beim JWR-Podcast, meine Damen und Herren.
Ja, ich hast ja auch super, super viel Kram vorher gemacht, also immer mal wieder hier und da und Musik und neue Shows und ich habe das, wir kennen uns ja, hast ja gesagt, wir kennen uns ja schon länger und ich habe das auch immer mal wieder so mitverfolgt und ich meine, deswegen in dem Vorgespräch war es auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen so eine parallele Entwicklung, die wir ähnlich jetzt durchmachen, habe ich das Gefühl. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. Es sind viele, mit denen ich rede, die jetzt so um die 30 sind, Anfang 30, die ganz viele kommen zu so einem ähnlichen Schluss, dass die irgendwann sagen, weißt du was, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, ich weiß auch, wie ich sein will. Also ich finde schon wichtig, dass man sich auch entwickelt und sowas, dass man nicht stillsteht. Aber du hast halt, das hatten wir ja gerade, ich wiederhole das, was wir gerade gesagt haben, aber es war ja ohne Kamera und ohne Mikro, dass man so ein festes Fundament hat, auf dem man steht. Und das weiß man, dieses Fundament, das ist jetzt da. Und daran wird nicht mehr gerüttelt. So, und vorher, auch in unseren, als wir in früheren Shows waren und ich war in früheren Bands und sowas, ich war ja auch viel fragiler. Und du mit Sicherheit auch mit deinen alten Projekten. So, man wollte es viel mehr noch beweisen, man wollte viel mehr, man hatte noch ein viel, wie, man hat sein eigenes Ego viel wichtiger genommen und das war aber gleichzeitig viel fragiler und so. Und jetzt ist man so ein bisschen, idealerweise kommt man vielleicht dann zu so einem Punkt, wo man einfach ein bisschen relaxed und sagt, okay, das und das hat funktioniert, das und das hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich wirklich nur das, was aus mir rauskommt, ob das bei dir jetzt so ein Podcast ist oder was auch immer, ob das bei mir jetzt dieses neue Solo-Projekt ist und dann guckt man, wohin die Reise geht und man ist nicht mehr so verbissen und so, ne, also so, ich glaube, das ist die gesunde Entwicklung, wenn man das so ein bisschen durchmacht.
Wir sind ja beide, weil ich glaube, dass wir ungefähr auch gleich alt sind. Wie alt bist du?
Sage ich nicht.
36?
Nein, 33.
33, okay. Das heißt, wir sind ja beide noch Generation Y. Und,
ja, das darf ich nie.
Ich glaube, ja. Bis 6.
Ich weiß, dass ich nicht Generation Z oder Z bin. Nee, das weiß ich.
Das sind wir auf jeden Fall nicht. Die Kranken sind wir nicht.
Okay. Sind auch ohne Internet aufgewachsen. Vielleicht,
genau,
oder?
Weil das ist das, interessant. Darüber möchte ich nämlich jetzt mit dir auch sprechen. Und zwar, wir sind ja als letzte Generation, sag ich mal, immer noch am Leben. Diese Generation, die immer noch lineares Fernsehen zum Beispiel mitgemacht hat. Ja? Das heißt, wir haben die RTL und RTL 2 Nachmittage als Kinder gesehen. Wir haben uns am Wochenende darüber gefreut, einen X-Faktor-Marathon zu sehen, und für uns waren viele Sachen, die heute undenkbar sind, dass man sie vielleicht Kindern oder Jugendlichen zeigen würde, waren selbstverständlich für uns. Wir haben im JWR-Podcast ja auch über übernatürliche Themen ja auch hin und wieder mal gesprochen, und was auch mir aufgefallen ist, zum Beispiel dieses ganze Thema mit, was ist mit Geistern oder so, ne? Das ist bei uns in Deutschland, ist das sehr stark verankert, weil für jedes Alter, das du damals hattest vor 20 Jahren, egal ob du Kind warst, Geschichten aus der Gruft, oder als Teenager Buffy geschaut hast, oder als Erwachsener X-Faktor, für jeden war was dabei gewesen. Mhm. Und ich bin auch
Akte
froh.
Akte X. Das war mein Ding.
Akte X war zum Beispiel dein Ding, siehst du. Und es ist natürlich so, dass ich dann auch froh bin, dass wir nicht eine Generation später sind, die mit einer Selbstverständlichkeit der Technologie aufwachsen.
Ja.
Weil wir halt auch wissen, wo unsere Grenzen sind. Und ich glaube, der Unterschied zwischen unserer Generation und der Generation, die jetzt nach uns gekommen ist, dass, glaube ich, beide Generationen dann feststellen, hey, irgendwas klappt vielleicht nicht mehr oder irgendwas funktioniert nicht in meinem Leben. Ich bin nicht erfolgreich oder wie auch immer. Der Unterschied ist, glaube ich, dass in unserer Generation, dass wir dann sagen, ja, okay, dann ist das halt so.
Mhm.
Dann ist das halt nicht erfolgreich mit der Musik oder nicht mit dem Podcast und ich mache halt nichts mehr und dann ist das okay. Ich glaube, das sehr pauschalisiert jetzt gesagt, aber ich glaube, das, was die neue Generation dann als Mindset hat, ist, dass, dass es dann erstmal vielleicht um das Blaming geht. Mhm. Wer ist dafür verantwortlich?
Man nennt es ja auch das Age of Entitlement.
Ne? Wer ist dafür verantwortlich, dass das jetzt halt nicht läuft? Ne? Und was für Gründe kann ich mir raussuchen, damit ich mich vielleicht
die Gesellschaft ist schuld im Zweifel.
Genau, genau. Ja. Und wir haben im Off vorhin drüber gesprochen. Ich habe so viele, oder wir haben ja auch früher so viele Sachen gemacht, ich natürlich viel mit YouTube, die könntest du heute gar nicht mehr bringen. Die waren früher eine absolute Selbstverständlichkeit. Tittenweltmeister habe ich zum Beispiel einen Videotitel genannt.
Das ist Sexismus.
Ja, oder wo es darum ging.
Es gibt keine Witze.
Ja, oder irgendwelche Sperma-Geschichten und so ein Kram. Ja. Ne, das war vollkommen selbstverständlich, dass man das vor 10, 11 Jahren auf YouTube gemacht hat. Und heute sind wir in einer Gesellschaft, und das schließt die Musik nämlich ein, weil ich habe ja auch zu Corona-Zeiten ja deutsche Musik gemacht, Elektromusik mit deutschen Vocals als Einsatzleiter. Und wo wir uns heute befinden, und das, glaube ich, das ist vielleicht auch etwas, was dir vielleicht nicht so bewusst ist wie mir, aber wenn ich ein Produkt erschaffe, eine Show erschaffe oder auch einen Song schreibe, egal ob der jetzt auf Deutsch ist oder auf Englisch, aber primär auf Deutsch dann, muss ich mir heute die Frage stellen, kann ich das bedenkenlos produzieren und rausbringen und regen sich möglichst wenig Leute auf? Oder gibt es diesen potenziellen Verrückten, der sagt so, boah, jetzt hat der irgendwie was über Frauen gesagt, jetzt gehe ich zu seinem Arbeitgeber oder kontaktiere Leute drumherum und versuche den dann halt zu blamen, zu canceln, fertig zu machen. Wie gehst du denn damit um? Oder ist das überhaupt ein Thema bei dir, wenn du produzierst, wenn du kreierst? Ist das überhaupt ein Gedanken, den du irgendwo hast?
Bei JRK, also bei meinem Soloprojekt, gar nicht. Also weil da ging es ja wirklich, ist ja wirklich persönliche Sachen, und da bist du ja relativ gefeit davor. Also du, da redest du ja über persönliche Erfahrungen, wo du dann, aber natürlich auch sowas, wenn du über Liebe sprichst zum Beispiel, da ist es ja dann auch, dass du, weil wir das jetzt als Beispiel hatten, das ist ja dann irgendwie eine persönliche Geschichte, die du vielleicht erzählst, aber wo dann andere auch relaten können und sowas, ne? Ja, also da habe ich mir gar keine Gedanken zu gemacht, weil es eben einfach so persönlich aus mir rauskam. Wo ich mir tatsächlich aber Gedanken gemacht habe und wir uns auch zusammen Gedanken gemacht haben, ist bei Blossenkalt. Weil wir das ist jetzt meine letzte Band, die es jetzt auch noch gibt. Und wir haben uns gegründet, genau als Corona anfing. Und dadurch ist dann gerade in der zweiten EP, die wir veröffentlicht haben, sehr viel dieses Thema mit reingeflossen. Und da war zum Beispiel eine super aufgeladene Stimmung, die ich finde, die Stimmung ist sowieso immer aufgeladen heutzutage. Das ist ja das, was du gerade auch beschrieben hast. Aber deswegen hat mich das auch so ermüdet, diese Zeit. Deswegen bin ich jetzt auch unpolitischer, zumindest als vorher, dass da man wirklich Angst haben musste, was man sagt. Wenn man da nicht komplett mitgezogen ist, wenn man da nur irgendwie mal so, aber vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht sollten wir auch mal hier drüber nachdenken und so, da war halt direkt vorbei. So, und ich weiß auch noch, wir haben einen Song rausgebracht, der hieß State of Mass, Und es geht nicht um Maskentragen oder nicht um Maskentragen oder so, aber den haben wir auch rausgebracht. Und da ging es einfach, eigentlich ging es nur darum, dass wir mit diesem New Normal nicht klarkommen. Mhm. Also es war jetzt überhaupt kein Statement, da kann man mit mir persönlich gerne drüber reden, was ich davon halte, aber da ging es in dem Song nicht drum. So,
zu welcher Zeit ist der Song
das rausgekommen? Das ist 2021 in der Hochphase. Ne, da ist er rausgekommen.
Da bringt er einen Song in der Corona-Hochphase raus mit so einem Titel und wundert sich, dass Menschen.
Nee, das ich wundere mich nicht. Das waren halt wirklich Sachen, wo man dann darüber geredet hat. Und wo man dann auch Inner-Band-Diskussionen hatte. Wir hatten dann auch Reibungspunkte mit unserem damaligen Bassisten, der das auch, obwohl der, also ich will jetzt nichts Schlimmes über ihn sagen oder so, aber er hat das auch irgendwie für sich anders verstanden, als wir es vielleicht gemeint haben und sowas. Mhm. Und da war das so aufgeladen. Und dadurch sind wir dann auch getrennter Wege gegangen und da haben wir, wie gesagt, in dem Song geht es nicht um irgendein Statement, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Es ist eigentlich eine emotionale Verarbeitung gewesen von dem, was passiert. Da haben wir uns bei dem Lorelei Amphitheater auf die Bühne gestellt, die so komplett verwachsen war, wo überall was die Natur schon so langsam zurückgeholt hat, weil das einfach 2 Jahre brach lag, ne, und solche Sachen. Und dann kamen aber so Kommentare wie, was ist das denn, Querdenker-Chor oder was. So, und deswegen finde ich schon, also es ist eine ultra aufgeheizte Stimmung. In der Zeit noch viel schlimmer. Ich finde, das hätte ich auch in der Zeit nicht gedacht, dass es nochmal so wieder zurückgeht. Mhm. Ich finde, es ist jetzt schon deutlich entspannter, nicht nur was jetzt Corona-Regeln angeht, sondern auch was die allgemeine Attitüde ist. Ich habe schon das Gefühl, dass man wieder ein bisschen offener miteinander reden kann, ohne dass alle direkt an die Decke gehen. Aber in dieser Zeit war es halt besonders krass. Und ich finde es jetzt auch immer noch, also ich finde, das ist ja, du hast jetzt gerade gesagt, als du da früher irgendwelche Tittenwitze machen konntest auf YouTube, es ist top, super war es. Nein, aber ich meine, das habe ich jetzt zu dir auch gesagt. Wir haben gerade so ein bisschen Nostalgietrip geschoben, wann das war und wie anders wir damals waren und sowas. Aber es ist für uns lange her, aber denk mal so, als Gesellschaft, es ist halt fucking gestern gewesen. Wann waren diese Folgen? 2014? 15 vielleicht noch?
Aber es ist doch erschreckend und das ist doch das, was wirklich
wehtut,
dafür, dass es eben erst gerade gestern war.
Gerade war es,
dass es sich so gewandelt hat. Ich kann zum Beispiel auch eine Anekdote über Band-Diversitäten vielleicht auch kundtun. Du tust dich da vielleicht ein bisschen schwer mit. Aber ich habe früher natürlich auch in einer Rockband gespielt und es gab doch damals vor zig Jahren diesen Attentatanschlag in Paris.
Je suis Charlie, Geschichte, ja.
Genau. Ich habe um die Zeit einen Song geschrieben, einen politischen Song auf Englisch. Und der handelte genau von dieser Thematik, allerdings auch sehr, sehr kritisch dargestellt, also nicht irgendwie beschönigt oder das irgendwie in irgendeiner Art verteufelt, sondern es mehr als Frage gestellt, was ist da passiert, um das ergründen zu können.
Okay, also es ging aber wirklich jetzt um diese Ereignisse, du hast es.
Es ging um das konkrete Ereignis.
Okay, weil das ist ja nicht per se direkt politisch, das kann ja auch erstmal einfach, wie schlimm das war und
das ist ja soweit auch normal gewesen und in Ordnung gewesen. Und die Jungs in der Band, die haben sich natürlich nie um die Lyrics gekümmert. So, und jetzt komme ich natürlich zu diesem Happening um die Ecke und sage, ich habe hier einen neuen Song geschrieben. Und das, was die letzten Endes aufgeregt hat, war der Songtitel. Weil der Song hieß Battle of Paris. Und unser Bassist hat dann gesagt, das ist etwas, gerade nämlich genau zu dieser Zeit, ich möchte nicht, dass der Song so veröffentlicht wird und so rauskommt, dass wir den nicht so promoten und wir werden den auch nicht unter Battle of Paris live spielen. Und ich habe mir dann gedacht so, Moment mal, also erstmal müssen wir ein paar Sachen hier auseinanderhalten. Erstmal geht es hier darum, ich habe über ein Ereignis geschrieben, das nicht beschönigt, habe auch keine NPD-Schulluft-CD darüber erstellt und das gesagt, das ist geil, was da passiert ist, sondern ich habe mich wirklich künstlerisch damit auseinandergesetzt. Und du sagst mir gerade, das war dann 2016, glaube ich, in der Zeit, und du sagst mir gerade, wenn wir jetzt den Song so rausbringen mit dem Titel Battle of Paris, dann würdest du den nicht spielen, allein wegen des Titels wegen. Und es gab eine unglaublich große Diskussion in der Band, ob der Song wirklich so heißen sollte oder nicht so heißen sollte. Und dann kommt das, wo du dann eben diese Kritiker sozusagen entlarvst, die dann auf einmal dann Ruhe geben. Und dann sind wir zu einem Entschluss gekommen, wo wir gesagt haben, alles klar, wir spielen den Song, wir spielen auch genau die Lyrics, was gesungen wird, nur wir nennen den Song nicht Battle of Paris, sondern wir nennen den Song Battle of Kowalski. Und damit
Kowalski,
einfach als Lückenfüller.
Random quasi.
Komplett also, random, okay. Battle of Kowalski. Und haben dann inhaltlich auch das Wort Paris kam nämlich vor, haben das in Kowalski einfach umgeändert. Aber das war die Bedingung, dafür, dass ich den Song mit den Jungs sozusagen zusammen spielen konnte. Und das war der einzige und bis dahin auch für mich, das sage ich auch immer persönlich, letzte Moment, wo ich zu mir selber gesagt habe, hier hat jemand in die Kunst reingesprochen, die ich dann erstellt habe. Das war das erste und auch letzte Mal. Weil wenn es zu einer neuen Diskussion kommt, dann wird erst gar nicht darüber diskutiert, dann wird es einfach nicht gemacht. Aber ich sehe nicht ein, dass ich mein Produkt, was ich erschaffen habe, was ich als würdig empfinden würde, das jetzt fertig zu präsentieren, das anzupassen, das möchte ich nicht.
Und quasi einen Kompromiss zu erschaffen und das fast schon zu zensieren, ist es ja jetzt eigentlich eine Zensur. Ja.
Es ist eine reine Zensur.
Selbstzensur quasi.
Wir haben den Song live gespielt, das hat keiner gemerkt.
Natürlich nicht.
Und jeder von uns wusste.
Sowieso nichts. Gerade wenn er Englisch ist, die gerade in Deutschland.
Das ist ja das Tolle an englischer Rockmusik. Ja, ne?
So ein bisschen, die Deutschen, die raffen gar nicht, was du da singst.
Bisschen Zerre rein, bisschen schreien und wenn du vier Viertel spielst, dann hast du die meisten auch schon gewonnen an so einem Rockabend, ja, wenn Leute wegen Rockmusik hinkommen möchten. Aber das ist interessant und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt heutzutage in einer Band wäre, in einem funktionierenden Umfeld mit 3, 4 Jungs sowie auch Mädchen, ne, kann ja alles sein. Wir hatten auch schon Frauen in der Band gehabt. Also wir hatten auch eine Frau bei uns gehabt, jahrelang, die bei uns Schlagzeug gemacht hat. Also Mr. Diversität, das bin ich. Ja, also der mit den Tittenwitzen von früher. Ich bin trotzdem heute der, der sagt alle gleich vor Gott und vor mir. aber das ist das. Und ich stelle mir das vor, heutzutage in einer Band dann Texte zu machen und zu schreiben. Ich müsste immer oder ich habe immer den Gedanken dann, ich muss wahrscheinlich erstmal vorsprechen und darüber reden, warum ich das so machen möchte. Und das ist etwas, was insbesondere praktisch gesehen in den letzten 10 Jahren sich so entwickelt hat.
Ja, absolut. Und vor allem, ich meine, das Beispiel ist ja auch wieder, es ist halt, da spricht ja aus, wer war das, der Bassist oder?
Ja.
Es sind immer die Bassisten.
Es sind immer die Bassisten.
Ich
es sind die Schlagzeuger, die abhauen und es sind die Bassisten, die immer zu nörgeln haben.
Ja, aber was ist das denn? Das ist halt wirklich schon lustig. Aber naja, okay. Jedenfalls, es ist, finde ich, verstehe ich ja, woher der Bassist kommt. Was aus ihm spricht, ist dieser Zeitgeist-Angst. Also unser Zeitgeist ist halt davon bestimmt, von dieser Shitstorm-Kultur und davon bestimmt, alles immer politisch korrekt auszudrücken und sowas. Und das verträgt sich jetzt auch nochmal zurückgeschlossen auf hier diese Geschichte mit, wir haben ja gerade über Sänger geredet und du meintest früher, dass auch teilweise schlechte Sänger dann irgendwie trotzdem Erfolg hatten, weil das irgendwie so ein Gesamtpaket war. Das lag aber auch daran, dass das halt auch teilweise, diese Leute, die teilweise früher bekannt geworden sind, die würden heute nicht mehr bekannt, die würden heute weggecancelt werden, weil die eben Ecken und Kanten hatten und weil das eben nicht alles perfekt war und weil die eben auch mal Scheiße gelabert haben und weil die auch mal eben über die Stränge geschlagen sind und so. Und heutzutage, es ist so fragil alles, es ist so, so eine Angst im Spiel, deswegen, daher kommt der, euer Bassist, daher kommt das, weil der Angst hat, der will gar nicht erst irgendwie anecken oder so. Und es gibt heutzutage auch gerade im Rockbereich, und vielleicht ist es sogar was dem Rockbereich einfach fehlt, Charaktere. So, was ich zum Beispiel sehr gerne höre, ist Falling in Reverse. Ronnie Radke, das ist jetzt eine ganz andere Musik, das kennst du wahrscheinlich nicht. Ist aber sehr bekannt, gerade in Amerika. Und der ist aber auch, dieser Frontmann, Ronnie Radke, der ist halt auch bekannt, gerade weil er so kontrovers ist. Weil er auch einfach redet, wie ihm das Maul gewachsen ist. Und dadurch ist es halt, da merkst du, okay, das ist ein richtiger Charakter und der wird gehasst teilweise, aber der, das ist ja auch irgendwie anziehend, wenn jemand einfach sagt so, nee, ich laber einfach nur so, wie ich Bock hab, und das heißt, du wirst ja auch fast schon ein bisschen dafür belohnt, aber gleichzeitig gibt's natürlich auch Leute, die wollten jetzt auf Tour gehen, mit mehreren Bands, unter anderem Spiritbox, und Spiritbox, die Fans von Spiritbox haben gesagt, die haben quasi einen Shitstorm gemacht, weil Spiritbox mit denen auf Tour gehen wollte. Und dann sind Spiritbox aus diesem Tour-Package ausgetreten. Und haben gesagt, nee, wir gehen nicht mit euch auf Tour. So, und da siehst du es wieder. Obwohl die vielleicht selber eine andere Ansicht haben. Die haben alle Schiss. Die haben alle Schiss, dass irgendwelche Sachen nicht mehr funktionieren. Alle haben irgendwie Angst, dass es irgendwie aneckt. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich, weil, haben wir auch gerade gesagt, es hat sich super schnell entwickelt. Es ist ja, ne, Tittenwitze 2014, du darfst den Song nicht mehr Battle of Paris nennen, das war 2016, 2 Jahre. Ne? Und bis wir jetzt hier sind, wo wirklich alles auf die Goldwaage gelegt wird. Und das hat sich so schnell entwickelt, dass ich aber auch das Gefühl habe, dass jetzt schon langsam eine Gegenbewegung entsteht in der Bevölkerung. Beispiel zum Beispiel, furchtbarer Song, aber hier Laila. Mhm. Interessantes Beispiel, weil dieser Song wurde ja weggecancelt. Erst. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Eigentlich nur so ein typischer Malle-Song, ein Sauf-Song zum Spaß haben. Und die haben doch immer bekloppte Texte. Und da ging es doch irgendwie Puffmutter hier, Puffmutter da. Und dann wurde der irgendwie deswegen, weil es halt frauenfeindlich ist und was auch immer, ne, das Übliche. Mhm. Der wurde weggecancelt, aber dann kommt dieser Streisand-Effekt, was man nicht darf, macht man erst recht. Mhm. Irgendwie, das war doch der Streisand-Effekt, glaube ich. Und die Leute haben den Song erst recht gespielt, der ist ultra erfolgreich geworden und so. Und das heißt, ich finde aber, das ist so ein Symptom, dass du merkst, okay, momentan kippt es so ein bisschen. Mhm. Die Leute haben so ein bisschen, so langsam die Schnauze voll. Weil eine Zeit lang habe ich wirklich gedacht, okay, irgendwie kriegen die Leute das entweder nicht mit oder fahren mit diesen Zug. Aber jetzt ist das schon nicht mehr so. Also ich finde, man ist mehr, du merkst schon, es bewegt sich ein bisschen was und geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich bin nur noch so ein neutraler Bystander. Wie gesagt, ich will gar nicht mehr groß diskutieren. Ich gucke mir das nur noch an. Aber wenn du rauszoomst und dich so ein bisschen da frei machst von, dann ist es halt echt eine interessante Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo das alles hinführt momentan.
Also ich finde, man muss unterscheiden zwischen der digitalen Welt, wo wir uns zu 90% mittlerweile aufhalten, und der analogen Welt. Richtig. Da draußen hinter dem Fenster, die Kollegen von Rasch die tollsten Sachen geschrieben haben. Ich glaube, dass dieser Wechsel, oder dass du sagst, dass sich das so ein bisschen sensibilisiert, dass Menschen wieder ein bisschen mehr Common Sense in der Rübe haben, um da mal anders drüber nachzudenken und vielleicht auch zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und normalerweise lass uns das mal canceln, was jetzt auf den Tisch gelegt worden ist als Tatsache oder als Wahrheit, wie auch immer man das betiteln möchte. Hängt ja auch sehr stark von dem Thema natürlich ab. Also diese ganze Kultur kann man auch nicht, oder diese ganze Bewegung letzten Endes drumherum. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, ich glaube, da regen wir beide uns oder jeder 30-Jährige, der auch älter ist, ich glaube, dass wir uns gut und gerne auch mal darüber aufregen und auch austauschen, weil das auch etwas vor allem für uns ist, etwas ist, was wir vielleicht auch psychisch vielleicht nicht nachvollziehen können.
Weil wir es aber auch anders erlebt haben.
Genau.
Wir haben halt eine Zeit mitbekommen, als es halt nicht so war. Und das war einfach geiler in der Hinsicht. Also bevor dieser ganzen Empörungskultur.
Wir hatten auch eine Zeit, wo dann gesagt worden ist, über Australien ist ein großes Ozonloch und wenn wir das nicht schließen, dann passieren ganz böse Dinge. Und auf einmal haben, glaube ich, ganz viele Leute was dafür getan und das Ozonloch ist verschwunden. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ne? Aber es gibt ja, was, sag ich mal, die Zukunft der Erde betrifft, weil das ist nämlich genau das, worum sich, sag ich mal, alles letzten Endes ja auch dreht. Es geht ja nicht darum, erlauben wir jetzt diesen Song oder realisieren wir jetzt diesen Film mit den und den Schauspielern oder sollten wir da andere Schauspieler nehmen, weil die ethnisch vielleicht besser passen oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Jesus Christ, was es alles gibt, worüber man sich austauschen muss heutzutage. Mhm. Aber das sind eigentlich gar nicht die Themen, weil am Ende des Tages ist, glaube ich, das Entscheidende, wie kommen wir aus der Sache raus? Wir sind in der komfortablen Situation. Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner gemacht, wo ich dann Daten von mir eingetragen habe, wo dann gesagt worden ist, wie lange lebe ich? Ne, auf Basis von dessen, wie viel rauche ich, ne, wie viel Sport treibe ich, und 2076 wird es wahrscheinlich soweit sein, mit 86,4 werde ich ins Gras beißen. So.
Das ist okay.
Das ist okay. Aber das heißt auch zeitgleich, dass alle Probleme, die in der Zukunft wirklich auf die Erde und auf die Gesellschaft zukommen werden, also es wird ja nicht besser werden, es wird ja eher schlimmer. Und da rede ich gar nicht mal von der Gesellschaft, sondern vielleicht von den Auswirkungen von außen, also wirklich klimarelevante Themen. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich nur bis 2076 sozusagen lebe, weiß ich ja jetzt automatisch, und ich glaube, dass diese Gedanken halt viele Menschen haben und deswegen tut sich auch so wenig in diesen ganzen Richtungen, weil wir denken, wenn es mal richtig ernst wird hier, sind wir sowieso nicht da. So, und dann stelle ich mir dann die Frage, ja, aber okay, du hast vielleicht Kinder oder du hast Kinder oder du hast Kinder, zur Hölle, wir haben auch ein kleines Mädchen bei uns hier zu Hause, ja, die auch wesentlich älter werden wird als ich, weil die Lebenserwartung auch steigt. Das heißt, die wird vielleicht 90, 95 Jahre alt werden. Also die lebt bis kurz vor 2100. So, und dann kann ich aber doch dann nicht sagen so, ach, das ist mir doch jetzt alles egal, ich lebe da eh nicht mehr. Das ist das, was die Generationen vor uns gemacht haben. Aber wir können aber auch nicht dieses Blaming machen und sagen, ja, guck mal, die von früher haben das gemacht. Es geht nicht mehr um das von früher. Es geht um den Aspekt, was können wir jetzt gerade ändern oder anders machen. Und dann müssen wir natürlich in den Austausch treten. Und dann treffen wir auf diese unschönen Themen, wo dann Menschen sagen, du kannst heute nicht mehr das und das sagen, weil es bestimmte Leute verletzt oder es geht einfach gegen den guten Grundsatz, wie auch immer. Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen sagen, dass manche Sachen verboten werden sollten. Aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass es um das bigger picture geht, um allgemein um den Globus. Und ich glaube, was da am letzten Endes einfach wichtig ist, du hast gerade gesagt zum Beispiel, das finde ich unfassbar interessant, du hast gesagt, du bist eher die neutrale Person. Du schaust dir das an, du bist nicht mehr der Kämpfer sozusagen vorne.
Ja, genau, ich bin von den Barrikaden runtergegangen.
Genau, du kommentierst nicht mehr unter Facebook-Beiträge, wenn dir das nicht in den Kram passt. Du bist da vollkommen raus.
Ja, das ist absolut,
Natürlich ist das für dich super und ich erwische mich auch dabei, wie ich sehr, sehr absent sozusagen bin aus dem Internet, was Kommentare woanders angeht. Aber was ich auch merke, ist, dass dadurch, dass es natürlich gesellschaftlich nicht wirklich besser wird, sondern die Diskussionen sich immer mehr entfachen, um viele unnütze Dinge und unlogische Dinge, dass ich mich erwische, dass es mir manchmal auch, sage ich mal in Anführungszeichen, wehtut, dann Experten bei YouTube, vielleicht bei Markus Lanz, dann auch zu sehen, die dann erzählen, wo vollkommen klar ist, dass da vollkommen falsche Aussagen getätigt werden, dass da wirklich ganz, ganz viele Menschen belogen werden, weil Hunderttausende sowas sehen.
Ja.
Es muss jetzt nicht jeder JWR sein, aber wirklich sowas in der Größe wie Markus Lanz.
Ja, JWR muss ich auch nicht bezahlen. Ne? Ihr könnt von mir aus auch irgendwas erzählen.
Genau, genau. Ne?
Aber guck ich euch halt
aber
nicht
dann, mehr. Dann sehe ich dann einfach, dass mir das dann wehtut, wie ich sehe, dass jemand bewusst, der eine so große Reichweite hat, der bewusst Menschen auf etwas lenkt, was falsch ist. Und dann kannst du relativ wenig ausmachen. Und dann bin ich auch in dem Zwiespalt, dass ich mir denke, bleibe ich jetzt die neutrale Person? Mach da einfach meinen Kram, lebe ich einfach. Oder mache ich sozusagen in Anführungszeichen vielleicht das Richtige.
Was denn?
Und gehe halt eben wieder
in
digital.
In die Kommentare.
Ja, ich sag
in die Kommentarspalte.
So, ich sag mal so, was ist Keyboard die Alter? Was sind die Möglichkeiten? Du kannst auf die Straße gehen, du kannst gegen die Politik protestieren, du kannst nach Berlin und kannst da machen, was du möchtest. So. Findest du eine Mehrheit dafür, die sich dafür einsetzen, die Mitte gehen? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auch genau das. Ich kann natürlich auch sagen, was kann ich denn dafür, dass Leute Plastikmüll in den Ozean werfen? Bitte holt wieder die Plastikstrohhalme zurück. Das ist das Beste, was es gibt. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, seitdem die Plastikkappen festgemacht sind an den ganzen PET-Flaschen, habe ich gesagt, wie häufig, und ich habe mal so laut überlegt, wie häufig habe ich in den letzten 30 Jahren diese scheiß Kappe von einer PET-Flasche verloren oder nicht zusammen weggeschmissen? Ich würde sagen, maximal 10 Flaschen.
Ja.
Und das sind so Punkte und Bereiche, wo ich sage, da ist nicht die Notwendigkeit, da ist nicht der Fokus, den man drauf legen sollte. Sondern
du meinst, es ist völlig falsche Gewichtung?
Häufig, sehr häufig, ja. Sehr häufig, ja. Und das, wie gesagt, ich kenne natürlich keine Leute, die Plastikmüll oder so in den Ozean werfen, aber ich war auch in Ägypten gewesen, wo ich durch die Wüste 2 Stunden lang fahren musste, damit wir Geld gespart haben. Wir sind woanders gelandet, war günstiger, aber du fährst dann 2 Stunden durch die Wüste und überall sind die, ich wollte fast sagen gerade Taliban, aber überall sind diese Soldaten und du fährst durch jeden Posten und du weißt auf jeden Fall, wenn die dich jetzt packen, hier in Ägypten, mitten in der Wüste, du bist auf jeden Fall weg. So eine Stimmung war da. Das, worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass in der Wüste oder in diesem Teil, wo wir langgefahren sind, so viel Müll lag, dass ich mir das nie hätte vorstellen können. Also das, was man aus den Dokumentationen kennt, diese Müllberge an irgendwelchen Stränden oder so, wo man sagt so, welcher Idiot wirft denn eine Cola-Dose in das Meer? Wer ist denn so dämlich, ne? Und dann bin ich in Ägypten und sehe das hautnah, wo kein Wasser ist, wo wirklich nur Wüste und Sand ist und es ist alles vollgemüllt. Und dann denke ich mir, natürlich kann ich an dem Großen und Ganzen, so wie es jetzt ist, kann ich nichts ändern. Natürlich kann ich das nicht. Aber ich kann alles dafür tun und sicherstellen, dass das, was ich zumindest habe oder was mich betrifft, dass ich das regeln kann, dass ich sagen kann, zumindest am Ende des Lebens, und man muss nicht an Gott oder sowas glauben, aber für mich ist
du
nur
hast
eine,
ein reines Gewissen.
Genau, für mich ist nur eine,
das sehe ich auch so,
eine
absolut,
Sache wichtig, die Gewissheit zu sagen am Ende des Lebens, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht, wahnsinnig viele, aber insgesamt unter den Strich gesehen habe ich mich sozusagen gut verhalten. Und ich sag mal so, das müssen dann auch nicht diese Samariter-Tätigkeiten sein. Das sind auch Sachen wie halt nicht jeden Tag mit dem Auto zu fahren. Ja?
Oder eine Cola-Dose ins Meer zu werfen.
Oder Indern zu fliegen, mache ich leider aus Bequemlichkeitsgründen gerne mal. Ne?
Ja, pass aber auf, der Punkt ist ja, das ist ja nicht wie bei der Kirche. Ne, du bist ja nicht, ich bin auch schon mal Inland geflogen, weil es einfach nicht anders ging, auch schon öfters, weil manchmal kann man es nicht vermeiden und so, aber da
Rockstar.
Nein, aber ich meine, ich kann trotzdem ruhig schlafen. Also der Punkt ist einfach, das hat ja auch damit nichts zu tun. Also ich finde, dass, was ich halt gemerkt habe, wenn du kannst halt nichts ausrichten. Du kannst nichts im Großen, hast du gerade selber gesagt, du kannst im Großen Ganzen nichts ausrichten. Und es gibt die Leute, die die Aktivisten sind, links, rechts, Libertäre, Grüne, whatever. Es gibt, die alle haben irgendwie ihre Standpunkte, die sie rüberbringen wollen und die was bewegen wollen. Mhm. Und die gibt es und die muss es auch geben und sowas, aber ich bin so ein Typ nicht. Also ich bin kein politischer Aktivist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich keine Revolution ausrufen. Ich werde keine Leute zusammentrommeln, um irgendwas zu machen in der Hinsicht. Das heißt, was ich machen kann, ist natürlich auf irgendwelche Demonstrationen gehen. Das würde ich, ich habe immer noch gewisse rote Linien, sage ich mal. Also wenn ich merke, okay, jetzt ist ganz akut irgendwas, was mich direkt betrifft, also schwer, ich weiß, das klingt jetzt wieder von wegen, alle nur, was mich selber betrifft, ne? Aber nee, wo ich jetzt wirklich ganz unmittelbar, unmissverständlich den Einfluss merke und sehe, okay, das ist was Falsches. Mhm. Das kann ich nicht akzeptieren. Da würde ich auch immer noch irgendwie auf eine Demonstration gehen oder so, sonst aber eher nicht. Und ansonsten kann ich ja nur, und das habe ich in der Corona-Zeit sehr viel gemacht, sehr viel diskutiert. Mhm. So, und früher war ich ein großer Fan von Diskussionen und auch mit Leuten zu diskutieren, die eine andere Meinung haben. Bin ich theoretisch immer noch. Aber es ist so schwierig heutzutage geworden, Leute zu finden, die eine andere Meinung haben, die trotzdem vernünftig mit dir reden können. Mhm. Und dass man sich über Sachen austauscht, auch wenn man sich mal nicht einig ist. Mhm. Wo ich kann halt auch Leute cool finden, die ideologisch irgendwo auf der anderen Seite stehen als ich. So, und ich kenne auch ein paar Leute, die, aber das sind dann tatsächlich auch Freunde geworden, weil ich gemerkt habe, okay, wie cool ist das, dass man sich austauschen kann über Sachen, mhm. wo man nicht einer Meinung ist und trotzdem darüber reden kann. So, und das mache ich auch immer noch gerne, aber dieses permanente, also du musst halt auch irgendwann anfangen zu gucken, ist es noch gesund, was ich hier gerade mache, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Und ich habe halt in der Zeit, gerade in der Corona-Zeit gemerkt, es ist halt fucking ungesund für mich geworden. Mir ging es richtig schlecht, ich habe gemerkt, ich kann nichts bewirken. Ich habe ganz viele Sachen gesehen, die mir gegen den Strich gingen, aber auch von allen Seiten. Das heißt, du fühlst dich dann auch irgendwie verloren, du findest die bekloppt und du fühlst dich irgendwie nicht mehr irgendwo überall zugehörig. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich psychisch krank. Mhm. So. Und das ist es ja nicht. Das kann es ja nicht sein. Aber wo ich dir absolut recht gebe, du musst ein vernünftiger Mensch sein. Mit deinem Set of Values, also du, daran, wo du dran glaubst, was deine Meinungen sind, und das kann, das wird sich halt mit anderen Leuten widersprechen. So ist es halt. Mhm. Ne? Weil wir glauben nicht alle das Gleiche oder wir haben nicht alle die gleichen Meinungen. Das ist es ja eben. Aber in meinem Wertehorizont, in meinem Wertekosmos muss ich einfach ein guter Typ sein. So, keine Ahnung. Ich muss mich mit anderen Leuten vernünftig auseinandersetzen. Ich muss, darf halt kein Arschloch sein. Sei einfach kein Arschloch. So in deinem Kosmos. Und mehr kannst du halt nicht machen. Und wenn du ein Aktivist bist, wenn du so dieser Typ bist, der eine Revolution startet, dann ist das in deinem Ding drin, aber das ist bei mir nicht drin. Ich habe da gemerkt, das kann ich nicht. Es gibt Leute, die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus nur mit Politik und mit allem und die werden nicht bekloppt daran, die wachsen daran und die brauchen das und das ist deren Lebensaufgabe, aber das ist nicht meine Lebensaufgabe, das kann ich nicht. So, und ich glaube, man muss sich halt selber immer reflektieren, ne? Und das ist alles, was du machen kannst. Mhm.
Lass uns noch mal den musikalischen Aspekt vielleicht
jetzt sind wir natürlich
dann noch mal mit reinbringen. Ja, das ist der JWR-Podcast. Man trifft von einem Thema was anderes und dann ist man vollkommen woanders.
Ne? Also ich höre momentan sehr gerne wieder, höre ich immer in so Phasen, aber momentan höre ich gerne den Joe Rogan-Podcast, kennst du bestimmt auch.
Oh ja, natürlich mit Menschen, die Gedankengänge haben, die ich habe, ist das mein Zufluchtsort. Aber eigentlich bin ich mehr Piers Morgan Uncensored-Fan.
Das tue ich nicht, aber habe ich auch schon öfter gesehen. Aber es gibt viele super, also das ist auch ein Vorteil von der heutigen Zeit, also es gibt so viele gute Podcasts. Das finde ich da auch immer sehr lustig, weil der auch immer einer erstmal ist, da sind ja auch die unterschiedlichsten Leute. Das ist ja jetzt hier quasi auch, ich habe gehört, vorher war Hornauer da letztes Mal habt ihr über Let's Plays geredet.
Genau. Wir haben bisher, du bist ja unser dritter Gast, also unser erster Gast war Thomas G. Hornauer, Begründer vom Kanal Telemedia. Ja. Das könnt ihr euch anschauen, das Interview.
Das ist halt wieder was ganz anderes so. Ne?
Naja, ihr habt schon ziemlich ähnliche Ansichten.
okay.
Ne, aber dann haben wir über Let's Plays gesprochen und dann du, weil ich gesagt habe, nur mit Menschen, die entweder was zu sagen haben oder die interessant sind. Mhm. Ich weiß noch nicht, was auf dich vortritt.
Ich kann nur labern. Ich laber sehr gerne. Ja, das ist mein Ding. Labern kann ich. Aber das mag ich ja gerne. Also eigentlich dieses, und das ist ja eben auch bei Rogan, ne, diese immer verschiedene Gäste, also irgendwelche politischen Gäste von allen Seiten, Musiker, Comedians, was auch immer. Und dann geht's erstmal los mit irgendwie, ja, mein neues Special ist irgendwie draußen. Und dann geht's halt los. Und dann reden sie 2 Stunden halt über Gott und die Welt. Das mag ich eigentlich gerne.
Das ist ja diese tolle Möglichkeit des Broadcastings. Ne?
Du hast ja kein Zeitlimit.
Genau, und ich habe ja mit meinen 30 Jahren festgestellt, Musik singen eher weniger, aber vielleicht Broadcasting, so ein bisschen was machen. Und der Vorteil an diesen ganzen Podcast-Geschichten, und ich habe das schon häufiger bei uns im JWR gesagt, aber ich bin zum Beispiel, ich höre keine Podcasts. Also für mich ist das halt überhaupt.
Du hast doch gerade gesagt, du hörst hier PS.
Ja, aber ich schaue das als YouTube-Sendung. Also jeden Abend um 21 Uhr. Kommt die volle Nachricht.
Das heißt, du hörst es nicht, du guckst, setzt dich wirklich davor.
Ich schaue es nackt mit einem Bierchen in der Hand und Käsecracker und dann geht's los. Nein, also jeden Tag um 21 Uhr.
Ja, cool, also richtig als Sendung guckst du es.
Komplett wie eine Nachrichtensendung, genau.
Ja, aber dann bist du ja auch noch mehr involviert. Also ich höre Podcasts auch oft so nebenbei und da ist es ja auch wieder was. Da bist du ja nicht so richtig drin, aber wenn du dich richtig hinsetzt, das ist ja wie früher mit dem linearen Fernsehen, was du meintest, dann hast du so ein richtiges. Da hast du ja was richtig Wertvolles. Dann setzt du dich dahin, jetzt ist Podcast-Time.
Genau, oder und ich glaube, für mich ist das heutzutage so, wie früher der Mann gesagt hat, so, ich gucke jetzt Formel 1, Alter.
Ja.
Ja, weißt du, Hilde, tu mal die Kinder raus. Ne? Ja. Der Werner kommt gleich, kommen wir Formel 1 zurück. Ja, kommen wir hier, der Schumacher fährt. Oh, der Schumacher fährt wieder. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, so, Piers Morgan ist so meine Formel 1 von früher vielleicht.
Ist doch cool.
Ich gucke jeden Tag rein, weil es geht nämlich auch immer genau wie bei Joe Rogan natürlich, auch um diese Themen, die viele Menschen beschäftigen, anscheinend ja, oder wo man sagt, so hier sagt eigentlich schon der normale Menschenverstand, wir müssen nicht darüber sprechen, ob man Männer und Frauen gleichstellen sollte in allen Bereichen, sondern, ne, weißt du, es gibt halt gewisse Sachen, die stehen einfach fest, die sind einfach nicht änderbar. Natürlich bin ich auch ein Fan davon, der sagt, so, du musst alles immer kritisch hinterfragen, jeder Kult, jeder Brauch oder jedes, wir haben das schon immer gemacht, muss immer hinterfragt werden, zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte, weil man immer feststellen kann, dass etwas outdated ist, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber wir machen das ja schon ewig so oder das ist eine deutsche Tradition seit 1860, wir singen das so. Ja, aber wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, dann muss es eigentlich raus und sollte es raus. Und das ist etwas, was, glaube ich, manche Leute nicht realisieren. Dieses krampfhafte, das ist nämlich der Punkt, worum es geht, das krampfhafte Festhalten an etwas, was wahrscheinlich eh nicht wichtig ist, aber jemand anderes versucht dir das jetzt wegzunehmen.
Ja, gebe ich dir recht, aber es ist halt auch eine Gefahr, dass du gar nichts mehr festhältst. Ich finde, das ist eher die Gefahr heutzutage. Also es gibt ja auch, konservativ ist ja mittlerweile ein Stimmwort geworden, aber so, wenn du dir jetzt anguckst, das ist ja, kommt ja vom Wort konservieren. So. Und es gibt ja auch begründete Ansprüche, sage ich mal, dass man nicht alles, was über Jahrzehnte und Jahrhunderte gesellschaftlich aufgebaut wurde und gewisse Bausteine oder gewisse Grundpfeiler, die vielleicht aufgebaut wurden und die sich entwickelt haben, dass man alles einreißt. Und das ist halt auch wiederum die Gefahr. Ich gebe dir aber natürlich recht, man darf nicht, deswegen meine ich auch persönlich, ich finde es halt wichtig, dass man immer im Wandel bleibt, aber das habe ich auch gesagt, dass du dein festes Fundament hast. Ne? Also persönlich, du hast deine festen Grundpfeiler, wo du irgendwann merkst, okay, das und das macht mich aus und so bin ich. Aber alles drumherum kannst du auch wandeln. Und im schlimmsten Fall kannst du auch mal einen Stützpfeiler austauschen, wenn du jetzt wirklich merkst, okay, da ist ein Stützpfeiler bei mir, der muss weg. So, klar, dafür musst du immer offen sein, aber es braucht schon irgendwie so eine Konstanz, die du auf individueller Ebene über die Jahre irgendwie gelernt hast, was dich ausmacht. Und ich finde, das gilt auch für die Gesellschaft. Also ich finde schon, dass es gewisse Grundpfeiler gibt, die wir behalten sollten und dass wir momentan eher in so einem Ding sind, dass alles über den Haufen geschmissen wird. Ne? Und deswegen, ja, vielleicht, ich weiß nicht, konservativ bin ich eigentlich nicht. Aber ich habe wahrscheinlich schon irgendwie so einen konservativen Teil in mir. So.
Es ist immer schwierig, weil wenn du, ich stimme dir ja voll und ganz zu, weil ich bin ja auch eher jemand, der sich ja innerlich noch älter fühlt, als er äußerlich oder laut Geburtsurkunde ist. Ne? Sehr häufig bei vielen Dingen, die sehe ich halt auch eher konservativer und eher, lass mal lieber so, bevor wir hier dann, ne? Das im Nachhinein könnte das wieder ein bisschen problematisch werden. Also ich bin auch eher jemand, der eher auf die alten Werte zurückgreift und eher auch das verteidigt. Es kommt aber sehr stark darauf an, über was wir konkret, wirklich absolut. Sehr, sehr ja, konkret das, sprechen. Das also, ich ja. Genau. Du kannst nicht einmal sagen, konservative christliche Werte. Ja, das ist nee. Alleine schon für sich so ein großer Bereich, den du nicht pauschalisieren kannst.
Genau, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, dass allein dieser Begriff konservativ ist nicht mehr deskriptiv, sondern es ist ja schon, wenn ich jetzt sage, in einem Gedankenexperiment, ich bin konservativ eingestellt, dann gehen ja erstmal alle Alarmglocken an. Also es ist ja nicht mehr so, dass dir jemand das sagt, du hast ja direkt einen Rattenschwanz von Assoziationen, die damit einhergehen. Mhm. Du denkst an CDU, CSU schlimmstenfalls noch, Söder, an, ich habe das immer so gemacht und das wird jetzt auch so bleiben. So, ne? Mhm. Aber es hat ja auch, das ist ja nicht alles. So, ne? Das heißt, ich meine einfach nur, deswegen habe ich ja das auch noch ein bisschen weiter ausgeführt, von wegen, dass nicht, dass es halt auch gute konservative Sachen gibt. Also es gibt Sachen, die müssen wir bewahren. Man kann nicht alles über den Haufen schmeißen. Deswegen, man muss aber auswählen. Natürlich, es kommt auf den konkreten Fall an. Da würde ich dir recht geben. Ja.
Was man unter anderem auf jeden Fall bewahren muss, ist zum Abschluss eines Interviews die Frage, wann could change? Wann kommt die Platte?
Ach so,
Du machst ja Musik, ne?
Ja, ja, stimmt. Oh, ja, stimmt, ja. Wann kommt Change? Das ist eine gute Frage. Ich will da jetzt auch gar nicht länger drauf eingehen, weil wir sind ja wirklich am Ende. Ich bin völlig am Ende. Es ist auch sehr warm hier drin. Nee, es ist so, dass ich noch nicht genau weiß, wie der Veröffentlichungsplan aussieht. Jetzt ist erstmal nur diese erste Single draußen, auch wieder als Fundament, ne? Dass man erstmal irgendwas hat, auf dem man aufbauen kann. Und jetzt ist das Album zwar fast fertig aufgenommen, aber bevor ich ein Album einfach so in Äther blase, ohne große Promotion, ich mache alles jetzt alleine, will ich wahrscheinlich erstmal mehrere Singles auskoppeln von diesem Album und immer wieder jetzt über die kommenden Monate Single raushauen mit einem Musikvideo, Single raushauen mit einem Musikvideo. Dann mache ich sehr viel Content, auch behind the scenes mäßig. Vielleicht fange ich auch nochmal einen eigenen Podcast wieder an. Hatte ich bei meiner Band, gibt es auch einen. Und vielleicht mache ich sowas auch nochmal selber und solche Sachen. Also ich habe vor, viele Sachen erstmal zu machen und dann das Album dann rauszuhauen, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich hier was gebildet. Wie gesagt, ich bin wieder bei Null mit meinem Solo-Projekt zumindest jetzt und deswegen kann ich es noch nicht genau sagen. Aber es wird sehr viel Content geben, deswegen muss ich reingucken. Bitte folgt mir bei Social Media.
Also, die neue Platte von JRK kommt irgendwann raus, aber wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn der Movie Maker fleißig arbeitet und der Content schnell produziert ist, dann wird es zeitnah. Kann man denn sagen, Chris, Weihnachtsbaum, ja oder nein für die Platte? Kann man das sagen?
Kann man nicht sagen. Eventuell ja, aber eventuell auch nein.
Eventuell ja.
Es kommt drauf an, wie es läuft. Nein. Ich mache das alles hier, ich bin entspannter. Ich werde gucken, läuft es gut, dann wird die früher kommen. Und wenn ich merke, ich brauche noch mehr Zeit, um noch weiter aufzubauen, dann wird sie später kommen. Liegt also an euch quasi.
Wenn euch dieses Gespräch, dieses Expertengespräch mit meinem soziologischen Freund Janosch gefallen hat, dann schaut auf die Facebook-Seite. Und
ja, schaut auf mein Instagram. Ich baue jetzt mein Instagram auf Facebook. Ist so, das sind auch schon outdated, ja, oder?
Alte Männer nutzen jetzt trotzdem Instagram.
Das habe ja, ich auch gemacht. Ja, so alt bin ich auch nicht, Meister. Facebook ist jetzt für die Boomer. Wusstest du das nicht? Boomer sind wir nicht.
In D-Mark-Zeiten wärst du 64. Oder 66? Wie alt bist du, 32?
33.
33
also
bist
66
du?
Wäre ich.
In D-Mark-Zeiten wärst du 66.
Ja, okay.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten heute. Janosch, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast heute. Ich bin mega auf die Platte gespannt. Change, das klingt wie so richtig so 2000er Nickelback. Also ich bin echt gespannt, vor allem auch auf das Cover. Ich kann mir vorstellen, du hängst dann da und dann machst du dann so und dann hast du dann so blonde Haare, dann so bläulich so.
Who knows?
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Also du hast mich wirklich irgendwie ein bisschen krank gemacht heute.
Ja, yes. Ich bin nicht so ganz gesund, das tut mir sehr leid.
Er steckt mich gleich an, weil wir gleich noch ein bisschen... Weiß nicht.
Was?
Okay. Knutschen werden. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.
Bis dann.